und herzlich willkommen bei Crossover, dem Basketball-Podcast mit
Michael,
Robin
und mit mir, dem Lukas. Wir haben heute zwei Gäste hier. Wir fangen mal mit
Leona, hallo. Ich bin Leona, ich bin 23 Jahre alt und spiele seit 2020 beim GTV in der ersten Damenmannschaft.
Und unseren zweiten Gast?
Ich bin Rahel, ich bin 21 und spiele schon seitdem ich Basketball spiele hier in Gütersloh.
Ja, wir haben somit endlich das geschafft, unsere erste Dame hier zum Podcast einzuladen. Und ich glaube, auf beiden Seiten ist da so eine gewisse Nervosität, Vorfreude eher auch. Also wir machen das ja jetzt schon ein paar Folgen zusammen und für euch ist das was ja was komplett Neues. Aber ich glaube, das kriegen wir hier gemeinsam heute hin. Weil auf jeden Fall. Ihr müsst ja nur über euch reden, das ist ja das Schöne. Ihr müsst sonst über nichts, ihr müsst nichts wissen. So, ja, das macht es halt am einfachsten.
Und wir müssen uns nur daran gewöhnen, dass der Erfolg hier Einzug erhält in dieser Runde, weil die erfolglosen Basketballer, die hört ihr jede Woche und die erfolgreichen Basketballerinnen, die sind heute zu Gast und da freuen wir uns sehr.
Ja. Danke, dass wir da sein dürfen
erstmal. Ja, erstmal danke, dass ihr auch kommen wolltet. Also wir hatten ja in einer Folge Johann, euren Trainer da und dann haben wir auch darüber gesprochen und gesagt, ey, es wäre ja cool, wenn die mal auch hier wären. So, da haben sich auch zwei gefunden, weil wir hätten sonst einfach gefragt, aber schön, dass es quasi so gekommen ist. Und aber ihr habt ja auch schöne Sachen zu erzählen. Wie Michael schon sagte, erfolgreichen Basketball könnt ihr spielen. Ihr habt jetzt, wir haben nur noch drei Saisonspiele und ihr habt es einmal verloren. Wie fühlt man sich so?
Also am Anfang der Saison hätten wir halt niemals gedacht, dass wir wirklich jetzt diese Saison so gut spielen. Und ich glaube, wir sind schon alle ein bisschen überrascht, aber natürlich fühlt sich das auch sehr gut an. Und mit der Niederlage haben wir jetzt natürlich zwischenzeitlich nicht gerechnet, aber wir stehen gerade im Moment bei 16-1, also besser könnte es ja eigentlich nicht sein.
Die Niederlage kam ja auch sehr, doch recht überraschend, ne? Ja. Wenn ich das richtig, war ja eher gegen einen, wo standen die Gegnerinnen?
Gerte ist schon ein guter Gegner, ich weiß gar nicht, wo die standen, aber wir hatten da auf jeden Fall vor zu gewinnen, also sowas nicht. Und haben auch damit gerechnet, ohne dass das jetzt blöd klingen soll.
Aber wir haben auch danach gemerkt, dass es uns auch irgendwo gut getan hat. Also es war so ein bisschen so ein Wachrüttler. Ne? Man merkt das schon, wenn man viele Spiele hintereinander gewinnt. Das ist jedes Mal ein tolles Gefühl. Aber es ist auch irgendwie dann so eine, ja, so eine Stringenz drin. Und das hat uns, glaube ich, schon nochmal wachgerüttelt und gesagt, hey, jetzt nochmal richtig alle Kräfte zusammennehmen und die Saison vernünftig zu Ende spielen. Und das, also wir haben danach auch als Mannschaft darüber gesprochen, auch mit Johann zusammen und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, hey, das war gar nicht so schlecht und jetzt geht's weiter und wir holen uns eben trotzdem die Meisterschaft und am besten auch den Aufstieg und gewinnen eben die alle kommenden Spiele.
Und direkt danach,
Entschuldigung. Ja, das geht ja jetzt dann auch schon am kommenden Wochenende, dass ihr dann am 13. den Aufstieg feiern könntet, wenn alles gut läuft.
Wenn alles gut läuft,
genau. Ja, das ist ja auch sehr viel drumherum gebaut worden an diesem Tag, darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben den GT Family Day, also die GTV Family Day ist das ja. Und das wurde ja im Vorfeld ja schon mal geplant. Das wäre quasi das erste Heimspiel, glaube ich, gewesen, wo das dann halt 100% sicher gewesen wäre. Natürlich, die Niederlage kam noch mit rein, aber das stört ja jetzt auch nicht, weil auch darunter wurde auch wieder passend gewonnen und verloren. Und ich glaube, da freuen sich irgendwie so alle. Aber wie ist die Anspannung bei euch jetzt? Also ich glaube, das ist doch noch viel schlimmer als
vorher. Das wollte ich gerade fragen, noch zwischendurch, weil ihr hattet doch direkt nach der Niederlage, hattet ihr doch diesen Double-Overtime-Sieg. Ne? Ja. Wie hat sich das angefühlt? Das möchte ich gerne noch wissen, weil ihr hattet gerade die Woche vorher eure erste, oder zwei Wochen vorher, ist ja unerheblich, aber in dem Spiel vorher halt die Niederlage. Und dann kommt so ein Spiel, was wieder quasi auf Messerschneide steht und was ihr wieder hättet verlieren können. Wie habt ihr euch da präsentiert? Also wie habt ihr euch gefühlt? Wart ihr trotzdem total selbstbewusst und gesagt, wir gewinnen das Ding jetzt trotzdem und dann noch eine Verlängerung und das würde mich mal interessieren.
Also ich war bei der Niederlage bei dem Spiel leider nicht da, aber man hat schon der Mannschaft angemerkt, oder wir haben es auch in der Ansprache gesagt, ne? Heute wird gekämpft und der gerade ist ein starker Gegner. Das Hinspiel war auch schon sehr tough, sehr umkämpft. Und ich würde sagen, wir haben da einfach alles gegeben und man hat total gemerkt, wie jeder in dem Spiel auch über sich hinausgewachsen ist. Also meisten Spielerinnen haben das vierte Viertel und beide Verlängerungen gespielt. Also da wurde nicht mehr viel gewechselt. Und da hat keiner nachgelassen oder keiner gesagt, oh, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Also da haben wirklich alle gekämpft. Das war total toll mit anzusehen. Also selbst von der Bank, ich habe am Ende des Spiels geweint, weil es so emotional war. Und wir haben uns total gefreut, dass so viele Zuschauer da waren, mitgefiebert haben und auch wirklich bis zum Ende geblieben sind. Das Spiel hat sich dann natürlich auch ganz schön gezogen, aber das war richtig gut. Und ich glaube, das hat uns auch nochmal richtig gepusht für die restlichen Spiele der Saison.
Ja, cool.
Ja, das ist wirklich krass. Also das ist Wahnsinn. Also ja, so ich sag so Double Overtime hat man auch nicht so häufig. Aber was noch viel, also was ich die größere Leistung, die ich eher finde, ist als Aufsteiger in die Oberliga da alle wegzufegen. Also ich habe ja das eine oder andere Spiel der Landesliga von euch auch mit begleitet, auch Auswärtsspiele mal. Und ich habe ja gemerkt, dass Niederlagen nicht euer Ding sind.
Wessen so. Ding sind das?
Nein, also ich meine auch
eher Jordan Poole.
Ja, Jordan Poole vielleicht. Nein, ich meine eher so von wegen, ihr nehmt euch das immer, habt euch das immer sehr stark zu Herzen genommen. Mhm. Also ich hätte gerne das Spiel gesehen, also nicht, dass ich das gerne gesehen hätte, wie ihr verloren hättet, aber ich hätte gerne gesehen, wie ihr darauf reagiert, weil ich habe ja, glaube ich, insgesamt 3 Niederlagen vorher mal gesehen und da waren die Tränen sehr nah oder die Tränen sind gekommen. Mhm. Wie habt ihr trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht, weil sonst würde man mit so einer Niederlage irgendwann ja nur noch verrückt werden. Aber wie kommt man aus so einer vorher so sich so emotional so ja, fertig machen sich selbst oder quasi so niedergeschlagen sein? Und wenn man dann darauf die Saison so eine erfolgreiche Saison spielt und dann mal eine Niederlage, ist das schlimmer, als davor ein paar Spiele zu verlieren oder jetzt einmal zu verlieren? Also ja, wie ist die Emotion dahinter? Weil das ist für mich immer, weil Niederlagen, ich hasse es zu verlieren. Ich bin, glaube ich, einer der schlechtesten Verlierer, die es gibt.
Aber doch sehr erprobt schon.
Leider ja. aber ich kann immer, glaube ich, noch behaupten, dass ich mehr Spiele in meiner Saison gewonnen habe, als verloren habe. Ich glaube, noch mal so eine Saison brauche ich nicht, weil dann kippt die Bilanz
deswegen irgendwann. Deswegen geht es ja jetzt auch noch.
Deswegen gehe ich in eine andere Liga. Einfach mal was anderes machen. Nein, aber wie geht man mit solchen emotionalen Dingen halt am besten um?
Darf ich diese lange Frage noch mal kurz, ob ich die richtig verstanden habe? Also
waren viele.
Was fühlt sich schlimmer an, diese eine Niederlage in dieser Saison oder die etwas mehr Niederlagen in der vorangegangenen Saison? War das richtig?
Habe ich
richtig
verstanden?
Okay.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich die Niederlagen letzte Saison auf jeden Fall schlimmer angefühlt haben. Darüber hatten wir beide auch tatsächlich eben noch geredet und darüber reden wir auch öfter im Training. Irgendwie können wir diese Saison, also mit Niederlagen umgehen kann man jetzt nicht sagen, wir haben nur einmal verloren, aber dass wir so viel besser auch damit umgehen können, wenn wir mal in Spielen zurückliegen und merken, es wird knapp. Letzte Saison hat man gemerkt, waren wir immer total nervös, haben schon aufgegeben mitten im Spiel und uns total fertig gemacht und dann dementsprechend auch viel verloren. Aber das ist diese Saison irgendwie gar nicht so. Also sieht man ja auch an dem doppelten Overtime-Spiel irgendwie, kriegen wir das besser hin, dass wir den kühlen Kopf bewahren und das Spiel dann vernünftig zu Ende bringen.
Ich glaube, wir vertrauen uns selber mehr. Also wir vertrauen uns, dass selbst wenn wir zurückliegen, dass wir wissen, wir können das und wir sammeln uns nochmal und bringen das vernünftig zu Ende. Und das ist was, also wenn man jetzt sagen würde, was hat sich so von uns, von der Einstellung her zur letzten Saison oder zu den Jahren vorher geändert, würde ich sagen, das ist schon was, wo wir uns extrem weiterentwickelt haben. Nicht mehr so dieses, oh, wir haben verloren, alles scheiße, sondern erstmal dieses, wir liegen zurück, hey, kein Problem, wir können das schaffen und wir können auch zur Halbzeit zurückliegen und das in der zweiten Hälfte noch reißen, so mehr uns zu vertrauen, auch Johans Entscheidungen zu vertrauen und so weiter. Ja.
Also, ja, das, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, sich so Selbstvertrauen und wissen, okay, egal was passiert, wir können es aus eigener Kraft schaffen. Das ist ja auch dieses Selbstverständnis von sich selbst ist ja schon sehr wichtig an der Stelle, weil es gibt ja aber Leute, die sagen, ja, die anderen waren, wir sind so schlecht, die anderen waren viel besser. Das ist immer Einstellungssache, sage ich immer.
Also
ihr
vertraut auch generell dem Spiel einfach mehr. Ne? Also, dass ihr wisst, wo eure Stärken liegen und dass ihr irgendwo zurückkommen könnt.
Genau.
Also so machst du es zumindest auch von außen betrachtet. So kommst du auch rüber.
Und Rahl, du hast eben gesagt, in der letzten Saison habt ihr euch dann fertig gemacht, also wirklich auch untereinander oder eher so mit euch selbst dann gehadert?
Nein, also untereinander nie, man hat gemerkt, dass jeder irgendwie mit sich selbst gehadert hat, irgendwie selbst die Fehler bei sich gesucht hat und die Stimmung dann dementsprechend auch beim Training und so natürlich auch nicht so gut war, weil alle noch mit der Niederlage beschäftigt waren und das ist halt diese Saison gar nicht mehr so.
Okay.
Ja, das macht ja auch schon wirklich und was aus.
So Trainingsbeteiligung ist eigentlich immer sehr, sehr hoch bei euch.
Ja, also eigentlich schon. Also wir sind genug Leute. Ich glaube, momentan sind wir 15 Aktive. Aus der zweiten Damen kommen auch mal einige zum Training. Also da sind wir eigentlich immer genug, klar, wenn jetzt Ferien waren oder so nicht, aber eigentlich sind wir schon immer mindestens 10, dass wir vernünftig spielen können. Ja.
Ja, ist schon krass. Ich gucke gerade hier noch so ein bisschen auf die Statistik. Also das, was man jetzt noch abfragen kann, weil diese blöde DBB-App, also DBB-App sage ich schon, wie heißt die, DBB-Scores, die lässt ja ab und zu dann auch Spiele, also die ganzen Statistik verschwindet dann irgendwann wieder. Ich weiß nicht warum, aber wenn man einfach nur so auf das euer Team geht, und dann haben wir ja hier auch quasi Topscorer des Teams, die auch hier sitzen, mit 32 Punkten im Schnitt, und das in der Oberliga Darben, also habe ich nicht ganz so häufig mit so Leuten, also dass Leute so in so einer Liga so hoch scoren. Wie fühlt sich das denn so an?
Ja, wobei ich da jetzt erstmal zu sagen muss, ich glaube, in der App waren auch nur die guten Spiele von mir.
Ja.
Also tatsächlich am Anfang der Saison.
Sind auch nur 7.
Ja, drin. Eben. Am Anfang der Saison haben wir auch alle noch diesen normalen Block benutzt. Und dementsprechend, wenn du dann 7 Spiele hast, wo du mal gut gescored hast, dann ist der Durchschnitt natürlich auch relativ hoch.
Waren das nicht auch 250 Punkte-Spiele?
Ja.
Ja, ich glaube, das darf man ja auch nicht vergessen. So, 50 Punkte ist auch schon mal zu machen, aber 50 Punkte. Wer hat 50 Punkte von uns im Spiel? Weil das ist, also außer im Seniorenbereich gar nicht, nur im Jugendbereich kenne ich das, aber das hört es auch schon auf.
Mein Highscore liegt bei 36, also.
Ja. Und ja, das ist schön, ne?
Ja, wobei das eine Spiel, muss ich auch noch sagen, gegen Oberhausen, da habe ich gar nicht 50 Punkte gemacht.
Oh.
Das passiert tatsächlich öfter, dass dann immer Punkte von Marisa auf mich geschrieben werden oder umgekehrt.
Ah.
Also kann ich auch verstehen, weil wir ja auch im Spiel wirklich sehr gleich aussehen, aber wir haben 72 Punkte zusammen gemacht, aber ich habe davon keine 50 gemacht.
Okay.
Also ich habe mindestens 2 Dreier von Marisa bekommen.
Ja gut, aber 72 Punkte von, wie viel hattet ihr, irgendwas mit 90 oder so?
Ja.
Das
ja.
War irgendwie, dachte ich mir auch so, okay, 2 Leute, okay, das ist schon trotzdem sehr viel so in Summe. Aber nichtsdestotrotz, also so viel Punkte zu machen, also so, sagen wir mal, alles über 40 Punkte ist halt nicht normal. Also wenn man sich den Ligaschnitt, also der Ligaschnitt, der hier steht, steht bei 6 Punkten im Schnitt. Ne, also Wettkampfdurchschnitt der Spielerin liegt bei 6 Punkten in dieser App.
Ja, das stecht ihr schon heraus. Ne?
Ja, das meine ich, das ist aber halt...
Ist das ja. Denn schon, sind dir Statistiken wichtig oder achtest du da drauf, um dich auch irgendwie persönlich weiterzuentwickeln? Oder sagst du, ich spiele irgendwie mein Spiel, dass ich jetzt am Ende die Verantwortung trage, so viele Punkte zu machen? Also, ist es, weil ich irgendwie den Ball bekomme oder jagst du das auch irgendwo?
Also das auf keinen Fall. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Marisa und ich relativ viele Punkte machen, dass das jetzt auch schon länger so ist. Aber ich versuche auf jeden Fall nicht im Spiel irgendwie mir vorher das Ziel zu setzen, 30 Punkte zu machen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich total traurig oder versuche das irgendwie zu schaffen auf Biegen und Brechen. Also das Wichtigste ist immer der Sieg, der Teamsieg und alles andere, wenn dann mal so ein 50-Punkte-Spiel ist oder ein 40-Punkte-Spiel, freue ich mich natürlich drüber, das ist ja klar, aber das ist auf jeden Fall nicht das Wichtigste dabei.
Ja,
das ist sehr, sehr sympathisch.
Und sehr bescheiden.
Ich finde, genau so sollte man an diesen Sport auch herangehen, finde ich. Ne? Also ihr habt mir, also oder uns halt schon wahrscheinlich öfter zugehört im Podcast und kennt dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Meinung, die ja auch tatsächlich bei euch mal so ein bisschen angeeckt ist. Aber da können wir meinetwegen später nochmal drüber reden. Da hat Johann ja schon seinen Senf zugegeben. Aber das ist ja, also ich finde genau so, genau das macht den Basketballsport halt aus. Dass man versucht, das Spiel halt auf sich zukommen zu lassen. Natürlich gibt es Spieler und Spielerinnen, die das Spiel an sich reißen und das auch müssen. Und um irgendwie dann halt Erfolg mit der Mannschaft zu feiern. Aber viel beeindruckender finde ich immer, wenn man das Spiel so auf sich zukommen lassen kann. Und wenn dann am Ende, wie du sagst, 50 Punkte dabei rausspringen. Natürlich freut man sich dann. Mhm. Aber Hauptsache, das Team hat gewonnen und das finde ich finde ich total beeindruckend. Also das, ich weiß nicht, stimmt die mehr. Lukas ist ja, würde ich jetzt vom Typ sagen, eher so ein bisschen anders gestrickt. Der will halt immer gut aussehen.
Ja, ich will immer Topscorer sein. Definiert er ja immer.
Nein, ich sage das ja bei uns in meinem Team bloß so, weil wenn irgendwelche Leute was kommentieren, meinen irgendwas zu machen, sage ich mal, ja, macht erstmal die Punkte und dann reden wir mal weiter. Also macht erstmal eure Hausaufgaben, würde ich damit nur sagen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, nein, ich sehe auch, ich gewinne lieber ein Spiel, als einfach die meisten Punkte zu haben.
Ich wollte gerade sagen, ich würde dir jetzt nicht unterstellen wollen, dass du lieber 35 Punkte Punkte machst und verlierst, als 10 Punkte zu machen und zu gewinnen.
Weil dann bringen mir die 35 Punkte nicht. Also ich sage ja auch immer, es bringt nichts, der Beste im schlechtesten Team zu sein. In dem Fall.
Jordan Poole.
Ja, also es macht halt keinen Spaß. Also Team-Basketball macht Spaß. Ich sage ja, ich feiere eigentlich einen geilen Assist mehr als einen Dreier von mir, den ich mache. Ne? Also das ist, da habe ich mehr Spaß dran, weil dann haben zwei Leute was getan.
Ja.
Ne? Ich habe den Pass gespielt und im besten Fall hat Robin den auch reingemacht. Also das ist dann, genau das ist es ja. Und das freut einen viel mehr. Und ja, ey, ich bin da einfach... ja, ich finde, deswegen habe ich das, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts ja schon mal gesagt, dass ich euch lieber zuschaue als unsere ersten Herren, wo ich dann auch nachher von den Coaches und von allen anderen auch einen auf den Deckel gekriegt habe. Also nicht auf den Deckel böse gemeint, sondern meint so, ey, du kannst auch mal was Nettes über uns sagen. Ich glaube, die Pizza ist da.
Kann er nicht.
Oder wer ist das? Wir machen eine kurze Pause.
Eine kurze Pause.
Wir sind gleich wieder da. So, wieder zurück. Es war doch die Pizza.
Ja, tut mir leid.
Wie ich gerade schon gesagt habe, dass dann gesagt wurde, dass ich euch lieber auch zusehe, weil einfach das ganze Team ganz anders mitfeiert. Was mir doch so ein bisschen, also was ich immer so schade finde, das liegt, glaube ich, gar nicht generell an euch, an Team, sondern bei uns in der Halle ja auch ein bisschen, dass wenn es, wir feiern nicht genug. Mhm. Also wir machen nicht genug Stimmung in der Halle und das kann mal den einen oder anderen Sieg auch den Unterschied machen. Das haben wir im Jugendbereich gehabt, das haben wir bei eurem Spiel auch einmal gehabt, dass wenn da die Zuschauer ein bisschen mitgehen, hat man auch viel mehr Bock. Also man ist auch fokussierter, man hat Bock auf Defense und so. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was auch wichtig ist für eure Siege, dass ihr habt ja immer die gleichen Leute, gucken sich das Spiel an. Mhm. Und das ist halt eigentlich auch ganz gut. Aber es wäre ja noch geiler, wenn man vor einer richtigen, großen, lauten Kulisse mal spielen würde.
Ja, es ist natürlich irgendwo von der Zuschauerzahl auch begrenzt in der Halle, aber wir sind trotzdem super dankbar, dass immer so viele Zuschauer da sind, auch irgendwie ihren Samstagabend opfern, um uns dazu zu gucken. Das bedeutet uns echt viel. Und zum Beispiel bei dem Spiel gegen Steckrade, da hat man schon gemerkt, also als dann die Verlängerung auch losging, da haben alle mitgemacht und gegen die Hallenwände hinten geklopft und so. Das war total cool. Wir hatten auch überlegt, ob wir mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und so ein paar Tröten oder Trommeln oder sowas holen. Mhm. Also zumindest für die nächste Saison wäre das bestimmt mal eine Idee, um da ein bisschen Eindruck zu machen. Aber ansonsten also können wir uns nicht beschweren, was unsere Zuschauer angeht. Da sind wir sehr glücklich drüber.
Ja, aber wie gesagt, man kann es sich auch anschauen. Deswegen, wie gesagt, ich habe Schelm bekommen. Also mir gesagt, ja, du kannst doch nicht so schlecht über uns reden. Das tue ich ja insgesamt nicht, weil es macht mir einfach hat mir bis jetzt, wenn ich Spiele gesehen habe, mehr Spaß gemacht. Die einzigen, wo es mir noch mehr Spaß gemacht hat, ein Spiel zuzugucken, war bei der U10, weil das eine ganz andere Freude ist, wenn die mal einen Korb machen. Ja. Ne? Also das habe ich auch schon im Podcast gesagt, dass das für mich noch viel, viel schöner war. Aber insgesamt macht es ja auch Spaß zuzuschauen. Also klar, Erfolgsbasketball guckt man sich gerne an, man erzählt immer von Erfolgsfans. Aber wenn man halt, also man weiß es jetzt seit letzter Saison, wie er in der Landesliga gespielt hat, jetzt seit der Oberliga. Im besten Fall sehen wir uns nächstes Jahr in der Regionalliga, weil das ist eigentlich so das Ziel. Aber was hat sich denn auch noch so innerhalb des Teams bei euch verändert? Weil ihr habt ja ein paar Leute ich glaube ein, zwei Abgänge hattet ihr, dann sind noch welche neu dazugekommen. Wenn ich das so richtig im Kopf, ich weiß nicht, wie viele Abgänge ich noch habe. Eine Person weiß ich, eure ehemalige Centerin.
Amanda,
ja, die war raus, aber da hattet ihr noch eine. Die war
Martina.
Etwas. Genau, die.
Genau, die sind beide schwanger. Ich weiß gar nicht, ist noch jemand gegangen?
Laura?
Ja, wobei die Laura war ja schon ein bisschen her.
Also es war noch in der Landesliga-Saison, ne?
Genau. Nee, ansonsten ist die Mannschaft eigentlich gleich geblieben. Wir haben ja noch ein bisschen Zuwachs bekommen aus Bielefeld. Insgesamt 4 Spielerinnen und deswegen, also eigentlich sind wir gut aufgestellt. Also das passt eigentlich von den Positionen ganz gut, das passt menschlich ganz gut und von der Anzahl jetzt auch. Also mit 15 mehr braucht man da eigentlich nicht. Also
ja. Passt. Aber wie ist bei euch der Altersschnitt? Wenn man so fragen darf, das ist ja immer...
Das ist eine gute Frage.
So grob. Also habt ihr mehr Leute, wie viele Leute habt ihr, die über 30 sind?
Ich glaube nur unsere Neuzugänge, oder?
Ja.
Becky. 4 Leute, würde ich sagen.
Okay, das ist natürlich schon noch sehr jung dann, weil das ist ja immer genau das passende Alter. Ne? Also.
Und ich glaube, der Rest ist ja so zwischen 20 und 25, 26.
Genau, dann haben wir noch Michelle, die ist ja jünger, die ist 16, glaube ich. 17. Aber sonst, also der Großteil ist so 20 bis 25. Und
also man kann doch drauf aufbauen. Oder alle kriegen gleichzeitig Kinder, dann wird das halt...
Das ist schwierig.
Dann ist die sonst zu Ende. So, das ist
wir haben ja noch eine zweite Dame, da kann ja auch noch Nachwuchs nachkommen.
Ja, genau. Ja, das meine ich, das ist ja immer so das Fatale ja bei Damenbasketball. Also weil dann hat man ja irgendwann wird man ja halt schwanger und das sind halt 9 Monate, das sind halt eine ganze Saison bist du raus. So, dann, und dann wieder zurückzukommen. Ich glaube, deswegen muss man, glaube ich, die Zeit, jetzt, wenn man noch in dieser Jugendtruppe ist, das, glaube ich, richtig nutzen, gucken, wie es geht. Und einfach hoffen, dass nicht alle gleichzeitig schwanger sind. Ja. Also, das macht ja so ein Team. Also, wie gesagt, bei uns ist es ja, also in unserem Fall sind es ja Leute, die sich verletzen, dann komplett raus sind, einfach aufhören. So, bei eurem Team wird das nicht der Fall sein, dass jemand einfach so aufhören will, sondern müsste irgendwas anderes passieren. Das meine ich ja. Das kann ja auch so ein Team so kaputt machen, weil dann, wenn so 2, 3 wichtige Figuren nicht da sind, ist das so ein bisschen ärgerlich, weil dann ist der Klebstoff vielleicht nicht da. Und deswegen sage ich ja, dann muss man halt erstmal da durch.
Aber ich finde das bei dem Team ja schon, oder bei eurem Team auch schon so, dass ihr ja sehr, sehr lange oder schon sehr viele Spielzeiten mit einem ziemlich geschlossenen Kern immer weitergegangen seid. Und das macht ja auch das aus, was, ja, warum man euch auch gerne zuguckt. Also finde ich ja zumindest.
Ja, und die Trainingsbeteiligung wird es dann auch noch. Also die Trainingsbeteiligung, genau. Ihr seid jetzt 4-mal die Woche in der Halle? Oder mindestens 3-mal?
3-mal, ja.
Ne? Und das meine ich ja, das ist dann schon.
Ist das ausreichend oder wollt ihr noch mehr?
Also ich muss sagen, wir trainieren im Moment 3-mal die Woche, aber nur 1,5 Stunden. Mhm. Und ich finde diese 1,5 Stunden ein bisschen schwierig, weil wir hatten davor die Saison 4-mal die Woche Training mit 2 Stunden. Also das war vielleicht auch schon ein bisschen zu viel. Aber ich finde, bei 1,5 Stunden Training kann man nicht so, also kann man das Training nicht so gut gestalten wie bei 2 Stunden.
Weil das Pacing anders ist.
Ja, andererseits muss man auch sagen, bei 4-mal die Woche gibt es auch mehr Leute, die dann eben 1-mal die Woche oder 2-mal die Woche aussetzen. Dann hat man nicht so eine hohe Trainingsbeteiligung. Also ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber für die Saison hat es anscheinend gereicht mit der Trainingszeit.
Das ist auch gut, ja. Aber
gute Leistungssteuerung.
Ja, 1,5 Stunden. So ist, ja, wir kennen ja die Hallensituation. Die ist halt bescheiden, weil 1,5 Stunden. Und dann wahrscheinlich, habt ihr die ganzen Hallen immer? Oder habt ihr auch so kaputte Hallenteile?
Nee, wir haben montags ist das, glaube ich, wo wir eine 1/2 Stunde ist die Halle noch geteilt und dann haben wir die ganze Halle und sonst haben wir eigentlich immer die ganze Halle.
Das ist okay, weil das macht schon was aus, ja. Weil ich glaube, in dem Bereich sollte man das ja machen. Aber da wird sich ja in Zukunft vielleicht ein bisschen was drehen. Da wird ja gerade viel getan. Und wisst ihr denn schon, wie eure Gegner in der Saison aussehen können? Also interessiert euch die Regionalliga so schon, dass ihr euch anguckt, welche Teams da sind? Wie weit die Fahrten sind? Weil das ist ja jetzt wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger sein.
Ja, also Maries und ich zumindest gucken immer schon so seit aber auch mehreren Jahren so uns die Regionalliga an, einfach aus Interesse auch. Aber die Fahrten werden auf jeden Fall ja viel länger werden. Ich glaube, wir spielen auch gegen Köln, wenn die absteigen. Das wird schon noch mal viel weiter als jetzt.
Ich glaube, Bonn ist doch auch da, oder? Köln und Bonn? Ich weiß gar nicht genau.
Teil sogar am Flughafen.
Ich glaube, wir sind das Team, was dann so richtig abseits ist und wo alle dann richtig lange hinfahren müssen. Ist ja jetzt auch schon so. Wir spielen ja gefühlt die Hälfte in der Oberliga, kommen wir aus dem Ruhrgebiet. Hm. Und die müssen dann immer so lange zu uns fahren, weil in der Nähe hier irgendwie außer Schlangen keiner ist.
Ja, das ist wirklich so. Damals war es ja noch etwas krasser als bei uns, ne? Weil nach der Oberliga ist ja die Regionalliga und da kommt schon die zweite Bundesliga. Mhm. Also da ist nicht mehr so viel Luft nach oben.
Nicht mehr so viel Luft, da ist Luft nach oben.
Ja, aber nicht mehr, ich meine, wenn du in die erste Bundesliga willst, ja, aber ich meine, das sind ja nur noch, sind dann halt nur noch 2 Ligen, also 3, also da ist halt ein bisschen was anders, weißt du, wenn der Weg von der Oberliga Herren in die erste Bundesliga, da sind noch ein paar Ligen dazwischen. Und das meine ich ja, das ist halt, finde ich das schon cool, dass man sagen kann, okay, das ist ja schon, wir bewegen uns ja in einem schon nicht mehr ganz semi-professionellen Bereich ja schon. Weil Regionalliga ist halt nicht mehr, ja, wir klickern hier zusammen. Das ist ja keine Alt-Seniorenmannschaft mehr, die da einfach 2, 3-mal die Woche zusammenkommt, sondern das ist ja schon Leistung. Geht ihr neben dem Basketballtraining auch noch ins Fitnessstudio oder geht ihr noch laufen oder wie sieht da euer Training noch aus?
Also wir sind in der Vorbereitung sehr viel gelaufen, in der Saisonvorbereitung im Sommer sind wir eigentlich nur gelaufen und haben Krafttraining gemacht als Mannschaft. Und sonst, also wir machen das jetzt privat noch mit dem Fitnessstudio, aber das ist jetzt nicht, also jeder wie er mag. Ne? Also ist natürlich auch, muss man gucken, wo die Zeit bleibt, wenn irgendwie 3-mal die Woche Training mit Spiel, da ist jetzt nicht so viel Zeit für noch irgendwie so viel ins Fitnessstudio gehen, aber macht jeder so ein bisschen, wie er mag.
Okay. Das wollte ich im Prinzip auch eben schon einmal gefragt haben, als es so um Training und so weiter ging. Ihr investiert ja wirklich schon unheimlich viel Zeit in den Basketball. Da muss man sich ja echt auch committen, das ist ja Das ist ja leider etwas, was ich jetzt, ich habe ja nie über die Bezirksliga hinaus gespielt, also von daher, aber ich war immer mit vollem Einsatz, sage ich mal, dabei. Also ich wollte immer bei jedem Spiel dabei sein. Für mich war immer klar, der Basketball, der hat Priorität, teilweise sehr zum Leidwesen meiner Familie und meiner Freunde. Ich bin trotzdem, also und ich habe mich immer so unheimlich geärgert, wenn dann jemand sagte, ja, nö, ich kann jetzt nicht, weil Oma hat Kaffee trinken und also, ne, ich übertreibe bewusst. Aber ihr investiert da ja schon so viel Zeit rein und jetzt geht's aller Wahrscheinlichkeit nach, ich klopfe auf Holz, in die Regionalliga und dann wird's ja wahrscheinlich vom Zeitaufwand halt noch mehr werden. Aber ihr seid ja wahrscheinlich alle doch sehr committed, oder? Also seid ihr alle wirklich bereit, sozusagen, ey, das ist unser Ziel. Ich will jetzt neben meinem Berufsleben oder was auch immer ihr macht, Schule, Beruf, keine Ahnung, Ausbildung, Studium, könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, noch gleich ein bisschen was zu sagen, so viel Zeit da rein zu investieren und zu sagen, ey, das ist genau mein Ding, ich will das, Regionalliga ist geil, das ist mein Ziel und wenn es geht, vielleicht sogar noch höher. Ist das euer Ziel? Habt ihr da Bock drauf? Ist der Basketball so Teil eures Lebens, dass ihr sagt, das ist genau mein Ding, da investiere ich gerne so viel Zeit rein?
Also ich würde sagen, wenn wir das jetzt aufs Team beziehen, dass wir auf jeden Fall alle Lust haben, in die Regionalliga zu gehen. Und ich glaube, jedem ist auch bewusst, dass man natürlich dann auch einen höheren Zeitaufwand nochmal hat. Und ich denke, die Leute, die das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen oder auch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, sagen, dass die das nicht mehr möchten, dass sie irgendwie das lieber als Hobby haben wollen, dann werden die halt aufhören und gehen. So schade, wie das ist. Aber ich denke, dass der Großteil des Teams auf jeden Fall sich dessen bewusst ist und auch Bock hat, diesen Zeitaufwand zu betreiben. Dann.
Ja.
Ich würde sagen, jeder gibt, was er kann. Ne? Und wenn man halt sagt, ich kann nur 2 von 3 Mal zum Training kommen, bin dann aber wirklich 2-mal die Woche da, dann ist das auch okay. Also das war jetzt die letzte Saison auch schon so oder die genau davor, wo wir ja 4-mal die Woche auch Training hatten. Die wirklich alles geben, die sind dann 4-mal die Woche da, plus Spiel und so weiter und jeder gibt, was er kann, aber an sich würde ich auch sagen, alle haben Bock und ich meine, sonst hätten wir die Saison auch nicht so gekämpft, wenn wir da nicht irgendwie in die Regio wollen und wir wissen ja auch, was dazu gehört, noch mehr Training und Fahrten und so.
Ja,
ja, das ist krass.
Also ich finde, das sieht man auch an eurem Training, also wie ambitioniert ihr jetzt auch schon daran geht oder wie fokussiert ihr auch einfach immer dabei seid. Also ist ja nicht nur beim Training, sondern auch beim Spiel, wo wir uns dann denken, so komm, wo sind eure Emotionen manchmal? So, ihr seid so komplett in eurem Tunnel, alle für euch so. Und wir denken so, ey, das sind Situationen, da würde ich außer Haut fahren. So, und ihr komplett eiskalt, so ja, geht
ich,
weiter.
Ich glaube, das ist eine der Techniken, um diese ganzen emotionalen Dinge, die letztes Jahr, glaube ich, nicht so gut waren, die, glaube ich, also um das zu auch steuern. Haben, ja. Ich glaube, es könnte sein, dass man daraus gelernt hat. Also wenn du Emotionen rauslässt.
Das ist schon echt eiskalt bei euch teilweise.
Ja, das war also manchmal dürften wir bestimmt auch ein bisschen mehr uns freuen oder feiern ja. Oder so. Das ist was glaube ich, noch ein bisschen kommen muss. Gerade ja. Jetzt ne, nach so erfolgreichen Spielen oder nach so einer erfolgreichen Saison, dass wir auch ein bisschen uns gehen lassen dürfen und feiern dürfen und da auch mal irgendwie rumschreien dürfen vor Freude. Da arbeiten wir dran.
Ja, weil ich sehe das ja jetzt so jetzt bei uns, in der Bezirksliga jetzt, da gibt es ja Leute, die feiern sich ja, wenn die, weiß ich, ein Dreier, zwei Dreier treffen oder kein Airball. Und
14 Punkte machen oder sowas.
Oder 14 Punkte machen, so, dann kann auch 14 Punkte machen und dann halt, weißt du, so, die feiern sich einfach für weniger. Das finde ich halt, deswegen finde ich das ganz gut, dass das gesagt ist, weil die sind einfach so ganz cool, okay, egal, wir führen gerade mit 30 Punkten ganz entspannt und bei dem zweiten Herren gegen dritte Herren Spiel ist das so, kaum ist ein Team 10 Punkte vorne, dann schaukeln sich die Eier. So wie krass die doch sind, weil die mit 10 Punkten vorne sind. So, oder auch andersrum, egal bei welchen Situationen. Und die so, ja, wir führen halt mit 30, uns ist das so scheißegal. Wir setzen uns da hin und holen noch einen Baldrian-Tee oder so. Weißt du, ich habe keine Ahnung. Das ist halt, ich finde das gut. Also andererseits, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was die Leute sind, so irritiert. So, wie können die so ruhig bleiben? Andererseits muss man das ja auch schätzen, weil einfach diese Emotionen dann auch innezuhalten und dann nicht auszuflippen bei sowas, ist, glaube ich, auch schon die Kunst. Weil das ist nicht leicht. Ja, genauso wie in wichtigen Situationen die Nerven zu behalten. Das sind so Dinge, das ist nicht easy. Da muss man üben, an sich vor allem arbeiten, weil es hart.
Aber merkt ihr das schon, dass das die Saison für Saison einen Unterschied macht? Also, dass ihr entspannter in so Spiele reingeht? Oder ist da von Nervosität immer noch was da?
Oder wird noch gekotzt vorm Spiel? Also, das machen ja einige.
Nein.
Profis machen das ja auch. Also, ne?
Nein, nein, das nicht. Also, ich würde sagen, wir sind nervös, will ich jetzt gar nicht sagen. Also, ich würde sagen, schon angespannt, aber auch fokussiert. Das ist, glaube ich, das, was wir halt gelernt haben. Ne? Also, nicht dieses mit dem Kopf so überall sein, sondern okay, ausgerichtet aufs Spiel, fokussiert, dann irgendwie in der Kabine nochmal sprechen. Trainer sagt ein paar Worte, Captain sagt ein paar Worte und dann geht es wirklich runter. Und klar gibt es Spiele, wo wir jetzt dieses wichtige Spiel in Oberhausen hatten. Natürlich ist man da nervös, aber ich glaube, wir können so dieses ab irgendwie dem Zeitpunkt in der Kabine, dass wir einfach irgendwie fokussiert sind und uns aufs Spiel konzentrieren und dann irgendwie auch in dem Tunnel bleiben können.
Ich glaube, das sollten die dem einen oder anderen bei uns auch noch mitteilen, wie das geht. Also ich finde das.
Aber ihr habt ja schon meistens immer einen ziemlich guten Gameplan, mehr oder weniger. Johann ist ja auch schon ziemlich so, dass er viel auch ausarbeitet. Ich glaube auch relativ individuell auch. Das haben wir ja auch gegen die Wombats erleben dürfen, wo Johann dann an der Seitenlinie stand.
Für uns,
ja. Da kam er halt.
Und uns alle aus dem Spiel genommen hat.
Das war
eher seine eigenen Leute als auch mich.
Das war ja mein Trick,
ja.
Was ich da gezogen habe. Aber Johann ist da ja schon. Nein,
der investiert ja auch echt viel Zeit, genauso wie ihr auch. Aber das könnt ihr ja auch gegenseitig von euch verlangen. Also ab einem gewissen Niveau. Wollt ihr ein gutes Training haben, eine gute Vorbereitung und er will halt auch irgendwo Leistung dann von euch haben. Also ja, das ist ja ein Geben und Nehmen.
Also da ist er echt hinterher, also mit irgendwelchen Gameplans oder manchmal bereitet er so Videos vor, weil die Hinrunde hatte er gefilmt auch, die Spiele, und dass man da immer noch mal sich so ein paar Schlüsselszenen anguckt mit irgendwie, weiß ich nicht, in der Defense das machen, in der Offense das machen und so. Also das ist schon sehr professionell, würde ich sagen. Nimmt halt dann nicht so viel Zeit vom Training auch weg, ne? Weil er kann uns das schicken, wir können uns das zu Hause schon mal angucken und wir müssen nicht irgendwie eine Stunde Theorie beim Training machen. Oder so.
Ist euer Spiel, ich muss jetzt leider ja zugestehen, das hatte ich auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich hätte gerne mehr Spiele von euch gesehen in der Saison. Also ich habe ja, ich werde auf jeden Fall vor allem mit meinen beiden Töchtern, weil die sind natürlich immer total scharf drauf. Die sehen mich halt immer Basketball spielen und verbinden leider den Sport hauptsächlich eben mit Männern. Und ich bin immer drauf und dran, denen auch, die freuen sich dann immer, wenn sie erfolgreiche Frauen Basketball spielen sehen. Gerade meine kleine Tochter ist immer sehr, sehr drauf erpicht, sage ich mal. Von daher, ich nehme es mir ganz fest vor. Deswegen muss ich jetzt nur leider eine Frage stellen, weil die mein Unwissen so ein bisschen herauskehren lässt. Spielt ihr sehr taktisch? Sind eure Angriffe fast immer durch irgendeinen Gameplan oder durch irgendeinen Play vorgegeben? Oder spielt ihr auch viel frei? Also seid ihr ja augenscheinlich so gut, dass ihr das wahrscheinlich auch könntet. Aber wie ist euer Spiel da? Also spielt ihr viel frei?
Also zuerst muss man, glaube ich, sagen, dass wir immer versuchen, sehr schnell zu spielen. Mhm. Das heißt mit vielen Fastbreaks. Und wenn du einen Fastbreak läufst, dann machst du ja eh nichts Taktisches. Aber es funktioniert natürlich auch nicht 40 Minuten lang jeden Angriff. Und da muss man sagen, letzte Saison noch und die Saisons davor haben wir praktisch jeden Angriff ein System gespielt. Mhm. Und Johann hat jetzt diese Saison versucht, das so ein bisschen runterzubrechen und will mehr, dass wir mehr Verantwortung in dem Sinne übernehmen, dass wir freier spielen, also mit fünf Außen oder jetzt machen wir auch sehr oft vier Außen und einer dann in der Zone. Das versuchen wir im Moment ziemlich stark in unser Spiel noch zu etablieren. Also wir versuchen von diesem System, von diesem starren Spiel runterzukommen und halt mehr freier zu spielen. Ich würde sagen, das ist im Moment noch so eine Mischung aus System und diesem freien Spiel.
Ist das sehr eurem Spielerinnenmaterial entsprechend? Also achtet Johann zum Beispiel jetzt darauf, was weiß ich habe jetzt diesen Kader und die kann das, die kann das, die kann das, die kann das. Und versucht er das einzubeziehen oder ist es eher so, dass ihr euch auf den Gameplan dann einstellen müsst? Also es gibt ja so unterschiedliche Coaches, die dann halt, also einmal sagt man ja so ein Players-Coach, die dann halt sagen, okay, ich gucke, was für ein Spielermaterial ich habe. Greg Popovich ist so ein Beispiel. Und darauf basiere ich dann meine Taktik. Oder ist es eher so hier, ich habe hier mein System und ihr müsst da rein. So, wie agiert ihr da? So, ist das eher auf euer Können ausgelegt alles?
Also ich würde sagen, ja, wir können das, aber es hat uns auch oder es fordert uns auch immer noch diese Umstellung, weil wir es halt eben lange gewohnt waren, so ein starres System zu haben. Jeder wusste, auf welcher Position, wie muss ich laufen, wo muss ich einen Block stellen und so weiter.
Und das kann ja sehr hemmen dann.
Genau, so ein System, und das, also wir hatten dieses freie Spiel nicht so im Kopf, und dadurch, dass wir jetzt also auch noch erfahrenere Spielerinnen dazu bekommen haben, klar, die können so ein freies Spiel auch besser, einfach durch Erfahrung und so weiter. Aber ich glaube, es tut uns als Mannschaft auch total gut, dass wir diesen Schritt machen, auch für die nächste Liga dann oder für die nächste Saison. Da muss man eben auch ein bisschen freier spielen können und jeder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen können. Deswegen finde ich es gut, dass wir diesen Schritt gehen, auch wenn es jetzt nicht immer hundertprozentig klappt und wir manchmal auch sagen, okay, gerade kritisch, wir gehen lieber wieder auf ein starres System zurück. Aber im Großen und Ganzen ist das für unsere Entwicklung, glaube ich, sehr wichtig.
Letztendlich macht ihr das genau so, wie ich das eigentlich immer fordern würde von einem Trainer, ne? Dass man halt sagt, man hat so seine Systeme, auf die, aber man spielt die halt nicht so starr durch, wie du es halt jetzt gerade aus der letzten Saison beschrieben hast, sondern man versucht irgendwie das Spiel frei aufzuziehen, und wenn es dann nicht läuft, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass man dann auf so ein System zurückgreifen kann. Ja, also der Johann, der braucht irgendwie, glaube ich, so eine Auszeichnung für Trainer des Jahres eventuell.
Also wenn ich das so höre. Ja, das sowieso.
Also der hört unseren Podcast bestimmt heute nicht, oder?
Ja, doch, der wird sich garantiert anhören. Also,
wir dürfen ihn nur nicht zu sehr loben, sonst lässt er das auf dem Freiplatz im Sommer wieder raushängen.
Naja, sonst wächst er wieder, oder sein Ego zumindest. Naja, aber das ist, ich glaube, das mit dem Spielplan, das ist auch immer so ein Thema. Ich bin ja Spielertrainer, ich mache den Spaß jetzt schon seit 22 Jahren. Ich habe, glaube ich, 4 Saisons, war ich kein Spielertrainer. Das war in 4 Saisons, wo ich in der Oberliga mitgespielt habe. Sonst habe ich nur Spielertrainer irgendwie mitgemacht. Und da finde ich halt auch die Schwierigkeit zwischen, deswegen muss ich gerade eben schmunzeln, weil wir haben genau das gleiche Problem gehabt. Wir haben im Training bei uns immer sehr viele Leute, die nicht wissen, was sie tun sollen. Deswegen habe ich, okay, wir spielen jetzt dieses Spielsystem, und das haben wir ein Spiel gemacht, und wir haben, ich würde mal behaupten, genau das Spiel genau deshalb verloren. Weil wir einfach wie so Idioten gesagt haben, wir spielen nur das, weil keiner hat verstanden, dass man aussteigen kann. Es wurde einfach immer das Spielsystem gespielt, und das macht dann halt, macht keinen Spaß. Ich habe ja diese Landesliga-Saison ganz gut, da hat euer Coach immer gesagt, was ihr zu tun habt. Das war, also für mich ist das befremdlich, weil ich ja, es liegt nicht nur, weil ich Spielertrainer bin, sondern generell, weil ich kenne das eigentlich nicht so, dass der Coach im Spiel, also er hat seine Auszeiten dafür, vor dem Spiel und so, da hat er seine Möglichkeiten, das Spiel zu steuern, weil im Endeffekt müsst ihr das machen, weil er kann euch nur auswechseln, vielleicht mal eine taktische Änderung machen, aber ich finde es halt schön, wenn die Spieler quasi diese Intelligenz mit ranbringen. Deswegen finde ich auch gut, dass ihr so freies Spiel entwickelt und auch vielleicht selbst mal dieses Thema ansagt. Das ist ja, das habe ich, als ich das erste Mal das gesehen habe, war ich irritiert, weil ich das nicht kenne, weil ich so wie Micha, so die Spieler entscheiden das, der Trainer gibt ihnen quasi so Werkzeug in die Hand, so, wenn was nicht läuft, nutzt dieses Spielsystem, weil ihr entscheidet das so. Also, wie gesagt, das Spiel macht, ist auch besser, finde ich, als vorher, als immer transparent zu spielen und was sie alle, also ich fand die Namen auch immer sehr geil, deshalb, wie kamt ihr auf diese Namen von diesen Spielsystemen, also?
Die gab es schon, als ich gekommen bin, da musst du was zu sagen.
Ich weiß, ich glaube, Dennis hat viele Systemnamen sich ausgedacht. Und dann hieß es immer, als er irgendein neues System eingeführt hat, ja, hat irgendjemand einen Namen, ihr müsst jetzt irgendwas ausdenken. Und dann hat einfach irgendjemand irgendeinen dummen Namen gesagt. Also eigentlich, ja.
Keine Logik dahinter. Okay.
Ja, weil ich kenne das ja einfach nur, man nimmt euch Zahlen oder irgendwelche Farben. Also wir spielen ja mit Farben, weil es ist halt einfacher. so, ja, sollte man meinen. Aber das ist ja, deswegen ist die Frage, ich habe das nicht verstanden, wo kommt transparent her? Oder ich weiß ja, was sonst noch da ist, aber transparent ist etwas, was mich bei mir in den Kopf eingebrannt hat, weil ich das immer gehört habe. Und ich bin immer überrascht, wie das dann immer so, wie bei euch sah es immer so aus wie so Schachfiguren jedes Mal. Also, das ist natürlich, wenn das alle mitspielen, ist das gut, aber ist auch scheiße für den Gegner, also gut für den Gegner. Weil wenn ihr dann immer so, weil er weiß, wo er zu stehen hat, das ist dann halt auch immer blöd. Habt ihr denn jetzt in der Saison mehr Schwierigkeiten? Also anscheinend nicht, weil ihr seid Erster. Aber ich meine, waren die Gegenspielerinnen, war das tougher? War das irgendwie ein anderes Spiel oder so? Weil ihr habt ja, ich glaube, vorher nicht so viele Fastbacks gespielt in der Landesliga. Ich weiß es gar nicht mehr 100%. Da ging es ja vielleicht nicht immer so, weil die Gegenspieler sind auch anders. Fandet ihr die Regionalliga-Gegenspieler deutlich besser? Oberliga-Gegenspielerin viel krasser als die aus der Landesliga, oder ist da nicht so ein großer Unterschied?
Also ich muss sagen, in der Landesliga sind wir tatsächlich immer viele Fastbreaks gelaufen, außer es hat mal ein Spiel nicht funktioniert. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass die Gegenspieler in der Landesliga jetzt nicht so fit waren insgesamt wie in der Oberliga und dementsprechend konnten wir meistens immer weglaufen, einfach ein 1-0 Korbjäger machen. Ich finde, in der Oberliga jetzt merkt man schon, dass die Teams fitter sind und auch athletisch. Und wir haben auch so 1-2 Teams, die so in der Summe genauso athletisch sind wie wir. Mhm. Zum Beispiel Steckrade oder Gerte. Und da merkt man auch, dass wir da Schwierigkeiten haben, weil wir halt eben nicht dieses einfache Fastbreak-Spiel einfach machen können. Wie jetzt zum Beispiel gegen Teams, die groß sind und langsam und sich in eine Zone stellen und erst zurück sind, wenn wir schon zweimal nach vorne gelaufen sind.
Mhm. Und man merkt auch, also wir haben ja gegen die Teams alle letzte Saison schon mal gespielt in der Oberliga. Und man merkt, dass zum Beispiel Rahel und Marisa, also dass die schon einige Teams wirklich auf dem Schirm haben, die beiden, und eben versuchen, die spielen irgendwie eine Zone und dann aber 1-1 auf Rahel und Marisa, und die versuchen so ein bisschen auszuschalten auf dem Flügel, weil an denen natürlich auch nicht vorbeigegangen ist, dass das unsere stärksten Spielerinnen sind. Also klar, ein bisschen studieren die uns auch und so studieren wir die auch. Das ist halt so.
Ja, weil es ist ja so, ne, weil wenn man zu ausrechenbar ist, ist halt ein bisschen blöd.
Darf ich Rahel dich noch einmal ansprechen, weil wir sprachen jetzt ja auch schon von deiner Schwester. Ich hoffe nicht, dass das nervt, weil ihr hört das wahrscheinlich sehr, sehr häufig. Ihr seid Zwillinge. Ihr habt wahrscheinlich auch, ihr spielt, glaube ich, auch relativ ähnlich, ne? Also das ist ja immer etwas, was mich total fasziniert. Also ich habe, wie gesagt, auch zwei Töchter, die sind 1,5 Jahre auseinander und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich finde das total faszinierend. Also wie zwei Schwestern nicht irgendwie nur sich sehr ähnlich sind vom Äußeren her, sondern auch vom Basketballspiel, also vom und dann auch gleich noch so erfolgreich in einem Team. Und dann auch, wie du ja eben schon sagtest, die besten Spielerinnen sind. Ist das für euch total selbstverständlich, weil ihr seid so groß geworden? Oder ist das für euch was Besonderes, dass ihr als Schwestern zusammen in dem Team spielt und dann so erfolgreich seid und dann auch noch die besten Spielerinnen im Team seid? Wie ist das für euch? Also das ist eine Frage, die brennt mir schon seit glaube ich, 1-2 Jahren oder so, oder seitdem wir diesen Podcast machen, halt so auf den Lippen. Und ich hoffe nicht, dass ich dir damit irgendwie zu nahe trete oder euch beiden. Wie ist das für euch?
Nein, also alles gut, du trittst uns damit nicht zu nah. Also ich würde sagen, selbstverständlich ist es auf jeden Fall, dass wir zusammenspielen. Das war schon immer so. Und auch die Sportarten, die wir davor gemacht haben, wir haben halt immer schon alles zusammen gemacht. Und man muss ja auch sagen, wir spielen ja jetzt schon, also ich habe keine Saison ohne Marisa gespielt, noch nie in irgendeinem Team ohne sie und auch tatsächlich sehr wenig Spiele ohne sie. Also klar, sie ist jetzt öfter mal ausgefallen, aber wir spielen ja jetzt schon seit über 12 Jahren zusammen. Und es ist schon krass immer zu sehen, wie eingespielt wir auch sind. Und ich meine, das können ja auch nicht viele von sich behaupten, dass sie einen Mitspieler haben, mit dem sie schon 12 Jahre zusammenspielen. Mhm. Ich finde das schon immer ziemlich krass. Und ich finde es auch irgendwie witzig, weil es fragen immer viele Leute, ob wir Unterschiede haben in unserem Spiel und versuchen dann irgendwie immer sowas rauszufinden, wer ist da besser, wer ist da besser. Und da muss man aber auch sagen, gibt es eigentlich so fast gar keine Unterschiede. Also es gibt ja auch viele Zwillinge, die unterschiedlich spielen. Tatsächlich kennen wir auch einige, aber wir sind ja komplett gleich vom Spielertyp.
Ja, mir fallen halt natürlich einmal die Lopez-Brüder ein aus der NBA. Oder wen gab es da noch? Die Morris-Brüder, ne?
Hermann Gomez.
Die
Morris, ja, ja.
Die Morris.
Ja, genau. Ja, die Morris.
Ja, die waren sich natürlich von der Position immer alle sehr ähnlich, aber ich glaube, bei Robin und Brook Lopez, die spielen ja schon auch sehr unterschiedlich.
Naja, der eine ist noch im Wühlen, der andere kann halt ein bisschen mehr.
Aber ich finde es, ja, also total faszinierend. Also danke auf jeden Fall für diese Antwort. Und es ist ja irgendwo, also ich denke ja, manchmal ist es ja so, wenn man mit jemandem auf dem Feld steht, der oder die einem sehr ähnlich ist von der Spielweise her, dass man sich dann ja eigentlich gar nicht unbedingt dass man dann gut zusammenspielt, sondern sich eher im Weg steht. Aber das ist ja, keine Ahnung, also ich komme aus der Faszination gar nicht so heraus, weil du auch sagst, ja, ich habe mich auch nicht ohne Grund auf diese Folge so gefreut. Also, ich bin da ja auch ganz ehrlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. dass man sich trotzdem so ergänzt und trotzdem so gut zusammenspielt. So, das ist ja, keine Ahnung. Ich komme auf jeden Fall zum Spiel.
Ich würde sagen, wir haben auch den berühmt-berüchtigten Rahel Marisa Pass. Den hat, also ich glaube, den Namen hat Dennis mal eingeführt. Und das ist halt wirklich, also wenn man die beiden zusammen spielen sieht, die wissen genau, wie ist der Laufweg, wo muss der Pass hin. Also den Pass sieht kein Mensch und die beiden wissen genau, wo derjenige hinläuft. Der Ball kommt an, also das ist schon ein bisschen wie so eine telepathische Verbindung.
Ja, ist so krass. Ja,
aber auch teils einfach so irgendwie stumpf über die Zone, so.
Ja, das oder ist
manchmal ja. Zugucken einfach schon denken so, okay, der geht halt auf Rachel oder auf Marisa so. Und so.
Aber ja, so Harakiri-Pässe würde man normalerweise sagen, aber die kommen halt irgendwie an so und das ist halt, ich weiß, was du meinst. Also ja. Das haben wir oft genug gesehen. Ja, aber das ist doch cool. Also wie du schon sagst, 12 Jahre mit jemandem zusammen in einem Team zu spielen und dann noch die Schwester. Die Frage ist, was redet ihr außerhalb des Trainings? Also Weil ihr seid ihr ganzes, also das, genau das ist ja, ihr verbringt ja schon so extrem viel Zeit miteinander, aber worüber redet ihr zu Hause? Auch über Basketball weiterhin?
Meinst du jetzt uns beiden?
Ja, klar, euch beide jetzt in dem speziellen Fall, also wenn wir gerade noch bei dem Zwillingsthema sind.
Ja, also wir reden schon außerhalb auch viel über Basketball, aber wir haben ja auch noch ein Leben außerhalb von Basketball.
Also von dem, was ich höre, da höre ich ja nicht viel raus. Nein, weil so viel Basketball ist, meine ich. Weil das ist halt auch sehr viel Zeit, was das einnimmt. Aber ich finde es auch ganz geil, dass eure Eltern auch immer dabei sind. Das finde ich auch ganz gut. Ich finde ja schade, dass euer Bruder ja gar nicht mehr spielt. Das habe ich auch immer schade gefunden. Den habe ich ja mal kurz gecoacht, so für eine Saison. Deswegen war das ein bisschen schade, dass er aufgehört hat.
Ich kann es verstehen, warum er nicht mehr kommt.
Ja, ich verstehe es auch, weil ich gegangen bin. Nee, aber ich finde das schon cool, irgendwie so 12 Jahre gemeinsam. Ihr habt ja auch, seit U12 war das, glaube ich, kommt das gut hin?
Ja.
Seit U12 schon so zusammen und das war, ist ja schon ein Weg, den man macht, ne? Weil wir haben ja viele Leute, die auch quasi in dem Bereich U16, U18 ja aufhören, wenn es halt nicht läuft oder wenn es läuft, ist egal. Es gibt ja Leute, die dann einfach sagen, ne, irgendwann Privatleben, mich interessiert Basketball nicht und dass man da auch als Geschwister oder auch Freunde dann auch als dieser Gruppe, in der ihr seid, als Team, dass man auch so lange zusammenhält, weil es gab ja Momente bei Burger King, die ich mitgekriegt habe, wo eure Stimmung nicht so gut war. Ne? Ich bin da mal zufällig zu Burger King gefahren, die waren da, die haben sich ein bisschen ausgekotzt. So, weißt du, so. Deswegen finde ich das ja gut, dass man als Mannschaft trotzdem so funktioniert, weil ich kenne das ja auch anders. Ich habe da schon mehrere Mannschaften hinter mir, wo ich sage, okay, das ist ein Pulverfass gewesen, egal wie gut oder schlecht es läuft. Aber deswegen bin ich generell beeindruckt, wie euer ganzes Konstrukt so funktioniert, das Team, so das ganze Teamskonstrukt. Das Einzige, was ich mir jetzt immer so wünsche, ist halt, weil das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass alle sagen, ihr seid im Tunnel, ihr kriegt nichts mit. Es gibt Leute, die sagen dann so, ja, okay, die interessiert das nicht, ob wir hier sind. Das ist genau aus dem Grund, das ist ja jetzt kein Angriff, sondern das ist, wenn man das halt nicht so, wie man das jetzt gehört hat von euch, ihr seid voll im Fokus, man blendet halt die Sachen aus, kann man das halt falsch wahrnehmen. Und dann denken wir so, ja, komm mal, super eingebildet, wofür kommen wir eigentlich hier in die Halle? Wir kommen, um Mann zu feuern. Aber ich glaube, das wird auch den einen oder anderen, der diesen Podcast jetzt hört, auch verständlich machen, warum das so ist.
Ja, also das möchten wir auf keinen Fall, dass der Eindruck da irgendwie erweckt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind da sehr dankbar für, dass so viele Leute kommen und auch total stolz darauf, dass die Halle so voll ist. Also wir hatten letztens ein Auswärtsspiel, da kamen Leute von uns, aber da war von der Mannschaft kein einziger Zuschauer in der Halle und das macht wirklich so einen Unterschied in der Stimmung und auch in der Motivation. Also wir freuen uns da wirklich über jeden, der da ist und nein, das soll auf keinen Fall falsch rüberkommen.
Deswegen, das ist halt wichtig, weil es ist
so
geil.
Aber auch das finde ich jetzt ja schon wieder so sollte der Sport halt sein. Ne? Also ich habe das ich will jetzt nicht schon wieder von meiner LA-Reise erzählen, aber ich habe zum Beispiel, als ich da auf dem Venice gezockt habe, es ist total egal, wo du spielst. Also so habe ich das immer wahrgenommen. Klar, ich war mir total bewusst, oh, ich bin jetzt hier im Venice, ich habe meinen Ball mit und keine Ahnung, da sind halt die Jungs, mit denen ich da unterwegs war. Aber dann zockt man und dann ist es scheißegal, ob man auf dem Venice spielt oder ob du in irgendeiner dreckigen Turnhalle spielst, weil du spielst dann halt und du willst dann halt gewinnen. Und ich meine, das ist ja genau das, weswegen ihr da unterwegs seid. Ne? Ihr habt die Gabe, euch dann in diesen Fokus da zu begeben und dann geht das Spiel los. Und wahrscheinlich denkt ihr dann auch an nichts anderes. Also so geht es mir zumindest halt immer. Ne, wenn ich Basketball spiele, dann spiele ich Basketball. Dann ist alles andere im besten Fall ausgeblendet. Geht das euch auch so in diesen Momenten, wenn ihr in diesem Tunnel seid? Ist euch das scheißegal, in welcher Halle ihr gerade steht? Oder
Ja, also ich finde, man merkt das immer besonders, wenn man sich dann auf die Bank setzt und dann erstmal merkt, ah krass, die klatschen und der Trainer ruft was rein und so. Also klar, das sollte man im besten Fall hören, wenn der Trainer was reinruft, aber dann merkt man erstmal wirklich, dass man so fokussiert ist auf das Spiel und so alle möglichen anderen Sachen wirklich so ausblendet. Aber das muss ja auch so sein, sonst ist die Konzentration halt nicht da. Ne?
Das kriegen halt viele nicht hin. Also ich hab's selber im eigenen Team, also in alten Teams, in jetzt im aktuellen Team, die sind dann schon halt sehr darauf fixiert, was passiert ja eigentlich gerade rundherum. Und ich kann ja nur für mich sprechen und ich freut mich jetzt, das auch von euch zu hören. Mir ist das dann immer total egal. Und deswegen, ich spiele auch gerne in irgendwelchen Hallen, es kommt nicht oft vor, aber es kommt mal vor, wo dann halt richtig viele Leute sind und die machen Lärm und die sind gegen einen. Sobald ich auf dem Feld stehe, ist mir das total egal. Also das ist,
Na ja, also ich ziehe immer Kraft aus solchen Momenten.
Aber ich höre es trotzdem nicht.
Wenn die Zuschauer da richtig mitgehen. Also ich habe da, wir hatten da jetzt erst den Sommerpokal, davon rede, werde ich noch ein, zwei Mal reden. Das war eins der coolsten Spiele, wo richtig Stimmung war. Aber als damals sogar in der Landesliga noch mitgespielt habe, war Schlangen, glaube ich, war das, oder Salzkotten, eins von diesen beiden Teams, die haben sogar richtig Einlaufmusik gemacht, Lichter ausgemacht, Spieler sind eingelaufen, also eine ganz andere Atmosphäre wurde es dann. Also es ist schon schräg gewesen. Aber wenn man vor so einer geilen Kulisse spielt und dann, klar, man muss es ausblenden können, aber es gibt auch Leute, die hatten wir, glaube ich, in der letzten Saison war das, war eine Freundin von einem Gegenspieler, hatte sich, extravagant angezogen, sagen wir mal das so. Also ablenkend angezogen. Und das hat man bei meinen Spielern gemerkt. Da waren 3, 4, die waren komplett, die haben sich nur auf sie konzentriert. Die waren nicht auf dem Spielfeld.
Männer.
Nein, das gilt ja nicht nur für Männer. Ich meine, Ablenkung ist ja immer eine Art und Weise. Also es kann ja auch sein, wenn zum Beispiel, ach guck mal, das mein Freund guckt gerade zu, ist ja, ne, oder die Familie oder zum Beispiel die Oma, die zum ersten Mal ist. Also es ist ja auch immer so eine, wer guckt gerade zu? Dann ist man vielleicht motiviert oder
nervöser,
weil man dann halt, man will ja zeigen, was man kann. Also ich hatte das ja, meine Nichte finde ich immer schön, wenn sie dabei war, auch bei den Auswärtsspielen, die freut sich dann immer. Aber am Anfang warst du ja, okay, jetzt musst du halt gut spielen, weil sonst kannst du ihr dann nichts erzählen. Die spielt ja jetzt in der U10, weißt du, da muss halt auch so ein kleines Vorbild sein. Deswegen ist da auch immer die Anspannung groß. Aber ja, ihr kriegt es ja hin.
Sehr gut sogar.
Ja, sehr gut sogar. Habt ihr noch etwas? Wollen wir noch was? Brauchen wir noch irgendwie Informationen von denen, wie man trainiert oder so?
Nee, wo geht es eigentlich dann so nach der Meisterschaftsreihe hin?
Habt ihr schon Pläne? Mallorca oder?
Sind die Trikots schon gedruckt? Oder?
Also erstmal am 13.04. gewinnen. Das würden wir vielleicht auch noch sagen, dass wir natürlich alle auch herzlich in die Halle einladen. Also zu allen Spielen natürlich, zu dem ganzen Tag. Aber wir freuen uns natürlich über Zuschauer bei unserem Spiel. Und dann erstmal das Spiel gewinnen, das ist natürlich Prio Nummer 1 und danach ein bisschen feiern. Und im Mai wollen wir wahrscheinlich auch am Wochenende wegfahren, aber das ist noch in der Planung.
Okay, cool. Das ist schon mal geil, dass man
mehr als verdient auch dann.
Ja, ja, ich glaube, nach so einer Sorge, ich glaube, da fallen nur, glaube ich, die anderen so, erstmal die Anspannung fällt auch mal ganz dann runter, weil wenn man mal Meister geworden ist, wie oft passiert das? Also klar, da erfolgsverwöhnte Menschen ist das vielleicht, passiert das halt öfter, aber ich meine ja so, wie kann man auch so eine Saison gewinnen? Weil Meister zu werden reicht ja auch manchmal, wenn der Gegner einfach auch Mist baut, irgendwie als dann irgendwie zum Aufstieg reicht, aber wenn man das aus eigener Kraft geschafft hat und dann eine Niederlage, wir hoffen, das bleibt so, ist das schon geil. Also mehr ist.
Aber gab es wirklich auch krass während der Saison irgendwie so einen Punkt bei euch, wo ihr gedacht habt, so krass, dass wir das so als, dass uns das so leicht in Anführungsstrichen als Aufsteiger fällt? Weil ihr habt ja auch jetzt nicht permanent knapp irgendwie Spiele gewonnen, sondern war ja auch schon zum Teil echt deutlich.
Ja, wie gesagt, wir hatten ja uns als Ziel gesetzt, aufzusteigen, aber wussten auch ganz genau, dass das sehr schwierig wird, weil ja letzte Saison auch nicht ganz so einfach war. Also die Rückserie schon, aber die Hinserie war ja ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das hat halt keiner erwartet, dass wir da so gut sind. Und dann hat man das, finde ich, gemerkt nach den ersten Spielen, die auch relativ deutlich zum Teil waren. Und dann haben wir auch als drittes oder viertes Spiel direkt gegen Oberhausen auch gewonnen, ich glaube mit 20 Punkten. Da haben wir schon so gemerkt, so krass, wie gut wir eigentlich sind. Und haben uns schon gedacht, ja, dann könnte das diese Saison ja einfacher werden.
Also wir hatten halt am Anfang, klar, 2 Spielerinnen sind gegangen, neuer Trainer, das war alles so ein bisschen mal gucken, wie wir uns so eingrooven, aber die Motivation war da und ich glaube, wir freuen uns einfach alle, dass es wirklich so gut gelaufen ist und dass wir eben auch so diese wichtigen Spiele wie gegen Oberhausen, Recklinghausen und so weiter, alle Mannschaften, die oben mitspielen, dass wir uns da eben so absetzen konnten.
Wie sieht der Spielplan? Habt ihr den im Kopf, welche Gegner jetzt auf euch noch zukommt, die letzten drei Spiele?
Also jetzt Samstag, nächste Woche ASC Dortmund, dann noch Schlangen.
Am 20.
Und das dann Recklinghausen.
Genau, das letzte ist am 27. dann 18 Uhr nochmal heim gegen Recklinghausen. Ja. Und dann feiern wir einfach nochmal.
Also einmal die Meisterschaft, einmal die Saisonende.
Ja.
Okay. Ja, dann, also wir werden am 13. da sein. Also zumindest zwei von drei garantiert.
Ich werde auf jeden Fall versuchen, mit meinen Töchtern zu kommen.
Ja.
Da freuen wir uns.
Wir werden auf jeden Fall da sein, also weil es wird ein ganz schöner Tag da. Ich weiß nicht, ob ich um 12 Uhr schon da bin, aber ab
4 die Herren tue ich mir nicht an.
Ja, ja.
Ja, das ist es wird auch zu lang für meine beiden. Also ja, ja. Die können ihre Konzentration für ein Spiel aufrechterhalten, das reicht dann auch. Ne?
Ja, ja, ist auch so. Das ist, wird schon spannend genug, also da wird doch schon Stimmung sein. Ich glaube auch, die Halle wird voll sein, weil es werden ja auch mehr Bänke und sowas, also Sitzmöglichkeiten organisiert.
Sehr gut, das haben wir uns schon gefragt. Aber
Das ist auch schon im Hintergrund, Slush-Eis und alles, was so gibt. Und also das wird auch, da werden viele, viele, viele Leute, glaube ich, hoffentlich kommen. Und das ist halt wirklich dann ihr quasi das i-Tüpfelchen drauf macht und dann alle Grund haben, auch groß zu feiern an dem Tag. Mhm. Sonst nichts mehr? Haben wir nichts mehr?
Ich hätte noch eine Frage.
Da kommt, hau die Frage raus, wenn wir es schon mal hier haben.
Nee, dann ob der Unterschied, also ihr hattet hier einen Trainerwechsel, so ob der wirklich sehr spürbar war für euch oder dass es eine große Umstellung war oder weil ihr Johann auch als Co-Trainer schon kanntet. Ob es da relativ einfach war, sich dann an sein System auch irgendwie anzupassen?
Also eigentlich würde ich sagen, ja. Also dadurch, dass Johann jetzt kein Unbekannter für uns war und er uns ja als Mannschaft auch schon kannte, also es war jetzt nicht irgendwie so ein Kennenlernen, sondern wie gesagt, wir kannten uns und er hat sich auch viel von Dennis angenommen. Also die beiden haben viel gesprochen und zum Beispiel diese ganze Vorbereitung mit dem Laufen und dem Krafttraining, das haben wir bei Dennis auch so gemacht. Aber trotzdem, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, hat Johann so seine eigenen Komponenten mit reingebracht, was uns nochmal auf eine andere Art und Weise gefördert hat. So, also ich würde sagen, man kann die beiden nicht vergleichen, das sind andere Trainertypen, aber es war jetzt nicht irgendwie total der Cut, sondern es war eigentlich ein guter Übergang.
Ja, also wichtig, das kann ja alles sein, ne? Aber das Gute ist ja, als Co-Trainer zum Headcoach zu werden, da haben wir auch alle gedacht, okay, der nimmt sich halt viel vor, weil er ist ja quasi, was die Coaching-Leistung angeht, noch relativ unbeschrieben. Der hat da nicht ganz so viele Posten bis jetzt inne gehabt. Deshalb ist er schon herausragend, dass er es macht. Aber er hat natürlich ein gutes Team übernommen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er aus komplett Amateuren jetzt Diamanten geschliffen. Ihr wart ja schon vorher nicht schlecht. Aber er hat, wie du schon sagst, eine passende Förderung noch an einigen Stellen. Dann so ein Feinschliff noch und wir hoffen, dass er das auch weiterhin so macht und ihr weiterhin erfolgreich bleibt.
Ja, das hätte von uns auch irgendwie keiner erwartet, weil ich meine, wir haben ja mit Johann einen Leistungsträger bei den Wombats verloren, ne? Und als er uns dann eröffnet hat letztes Jahr, so, ne, ich gehe jetzt rüber, ich werde jetzt die Damen coachen, dann waren wir natürlich erstmal alle ein bisschen, toll, ne, danke, jetzt ist er weg, ne? Weil er war, wie gesagt, wirklich einer unserer Leistungsträger und er ist ja eigentlich noch im besten Basketballalter. Das hat uns schon alle überrascht, aber ich sag mal, der Erfolg gibt ihm jetzt recht. Des einen freut, des anderen leid. Ja. Und wir drücken euch allen einfach weiterhin den Daumen. Macht den Aufstieg klar. Mhm. Macht die Meisterschaft klar. Und danke, dass ihr hier wart.
Ja, danke.
Es war mir eine große Freude.
Ja, dann aber zuletzt 13.04. ab 12 Uhr in der ESG-Sporthalle. Erst die U16, dann die zweite Herren, dann die erste Herren um 16 Uhr und um 18 Uhr dann natürlich das erhoffte Meisterschaftsfeierspiel der ersten Damen in der Oberliga. Kommt vorbei. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, diesen Podcast zu hören. Und seid dementsprechend gut vorbereitet und werdet die Damen auch dementsprechend auch anfeuern können. Dann bis demnächst.
Ja, danke
nochmal. Lieben Dank nochmal.
Ciao.